I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir schauen heute leichenpflasternd seinen Weg von Sergio Corbucci aus dem Jahr 1968. Im Original unter dem Titel Il Grande Silenzio. Wir schauen die DVD und Markus hat den Film für unsere heutige Aufnahme ausgesucht. Hallo Markus.
Hallo Martin und alle da draußen. Ja, vielen Dank. Mal wieder ein Italo-Western, aber diesmal vom anderen großen Sergio, nämlich Corbucci. Und dir ist vielleicht auch aufgefallen im Vergleich jetzt zu den Dollarfilmen, Sergio Corbuccis Blick auf die Welt ist schon ein bisschen grimmiger und pessimistischer als der von Leone. Und das merkt man, finde ich, auch gerade in diesem
Film. Wegen der Jahreszeit vielleicht auch?
Weshalb ich den... Ja, natürlich. Aber ich finde es einfach interessant, wie grimmig dieser Film im Speziellen ist. Es ist jetzt nicht so, dass Corbuccis Filme alle so sind, aber die sind schon in der Tendenz sozialkritischer und grimmiger. Und der ist ja auch sehr sozialkritisch. Und es ist einfach mal auch ein Film, der anders ist, ja, weil er im Schnee spielt, weil er dieses ganze Thema des stummen, stillen Westernhelden ja schon fast auf die Parodie treibt mit einem Westernhelden, der tatsächlich stumm ist, weil er nicht sprechen kann, der eigentlich keine positiven Figuren hat. Der einzige wirklich Gute in diesem Film, das ist der Sheriff, der ja eine Witzfigur ist, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Was ja auch so ein interessanter Blick ist, ne? Also diejenigen, die für Recht und Ordnung kämpfen sollen, sind entweder Selbstverbrecher, wie die Kopfgeldjäger, sind entweder hochgradig korrupt und missbrauchen das Recht, wie der Friedensrichter Polycut, oder sind eben ja Witzfiguren, die kein Mensch ernst nimmt, wie der Sheriff.
Ja. Würdest du vielleicht auch vorweg von mir noch sagen, dass das irgendwie auch so eine, also wir haben ja schon über Italo-Western gesprochen und auch über das Genre, aber würdest du vielleicht sagen, dass dieser Italo-Western, also der ja auch im Schnee spielt und mit den Sachen, die du eben auch schon genannt hast, dass das irgendwie so ein Anti-Western auch ist?
Kann man vielleicht auch so sehen, können wir ja während des Films nochmal ein bisschen drüber reden, an welchen Elementen du das vielleicht festmachen würdest. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so deine These
vielleicht wird.
Und was ich aber auch noch ganz spannend finde, so, Achtung, Spoiler, ist natürlich das Ende des Films, an dem die Bösen gewinnen. Ja. Und über das Ende wird es auch noch ein bisschen was zu reden geben. Es gibt nämlich auch ein alternatives Ende. Aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Ja, Martin, du hast mir ja gesagt, du warst nicht ganz so überzeugt von dem Film im Vorgespräch. Genau. Kannst du da vielleicht auch noch einen Satz
also
zu sagen?
Also erstmal fand ich es natürlich cool, dass dieser Film völlig entgegen der Entwartung an einen Western jetzt mal so allgemein nicht irgendwie mit Wüste, also zumindest mit Hitze und so weiter zu tun hat. Aber dass halt die mit Pferden durch den Schnee reiten und so weiter. Ne? Das ist natürlich schon mal ein Erwartungsbruch, was ich gut finde. Auf der anderen Seite hat mich aber diese ganze Story so noch nicht so ganz gepackt. Und ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Deswegen will ich den jetzt mit dir nochmal besprechen und mich vielleicht auch von dir so ein bisschen begeistern lassen für den Film, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich einfach einige Sachen noch nicht gesehen und verstanden habe.
Ja, also ich würde sagen, jetzt die Story ist, das Drehbuch ist jetzt nicht das Ausgefeilteste, das kann man schon so sagen. Ne? Das geht mehr um diese Stimmung und auch natürlich um diese Art der Erzählung. Und was ich noch ganz vergessen habe, das wollte ich natürlich auch noch ganz am Anfang erwähnen, der Film hat, das hören wir dann ja auch gleich während des Vorspanns und dann auch später noch, wie ich, für mich eine der schönsten Filmmusiken, die ich je gehört habe. Gerade dieses Leitmotiv des Films ist groß, könnte ich wahrscheinlich eine Stunde lang in Dauerschleife.
Ich meine, es kommt ja oft genug jetzt auch in dem Film, ne?
Also. Ja, genau. Gut, Dann, wenn du jetzt ja, nichts mehr hast. Ja, ich
würde noch ganz kurz einmal, bevor wir starten, einen kleinen Hinweis geben. Wenn ihr nämlich Lust habt auf mehr von I Went to Films und euch zum Beispiel auch auf Discord mit uns austauschen wollt und unsere Spezialfolgen hören möchtet, dann werdet Steady-Unterstützer. Der Link mit allen Infos dazu steht in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Webseite iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag.
Jawohl. Ja, du hast es, glaube ich, schon erwähnt. Wir sehen die DVD. Genau. Wir sehen auf Deutsch.
Ja, ich auch. Also wer Italienisch kann, kann natürlich auch auf Italienisch hören.
Und ja, nein, hören sollen natürlich alle unsere Tonspur hier. und wir zählen wieder runter. Wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden, haben 1 Stunde 40, 27 vor uns. Und zähle runter und auf Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. So, und wir sehen schon dieses weiße Bild, bei dem man jetzt erst so richtig sieht, den Schatten, dass es Schnee ist, bei dem man sich ja anfangs gar nicht sicher ist. Was ist es überhaupt? Ist es irgendwie?
Ja, oder auch ist, ich ist das die Leinwand? Kann man auch denken, vielleicht ist es Wasser oder so, ne, dass man über so eine Oberfläche rüberschaut. Ja.
So, und jetzt haben wir da den einsamen Reiter, der dann durch nichts wandert.
Eigentlich sehr schön der Bildausschnitt auch gewählt, also mit dem Reiter da so oben, ja, nicht in der Ecke, aber halt doch sehr interessant platziert im Gesamtbild.
Ja, das so im Prinzip drei Viertel des Bildes weiße Fläche sind.
Ne? Also im Prinzip totale Bildverschwendung, wenn man so will. Ne?
Ja, jetzt haben wir grad, jetzt hat die Kamera gerade ein bisschen geschwenkt, dass er ein bisschen mehr ins Zentrum geht. Jetzt schwenkt sie immer mehr.
Genau, also wir haben die Einstellung auch sehr, sehr lange. Wir sehen sogar die Spur so leicht.
Jetzt zoomen wir noch raus. Jetzt sehen wir den Wald dahinter und die wahrscheinlich die Alpen sind das. Der größte Teil ist so bei Cortina d'Ampezzo gedreht worden. Italienischer Wintersportort, ich glaube in den 50ern, glaube ich auch. Gastgeber der Olympischen Winterspiele.
Ja. Vielleicht da auch jetzt gerade, ich meine, das können wir immer wieder nochmal diskutieren, aber was einfach gut ist, ist der Schnee, ne? Weil wir wahrscheinlich keinen Kunstschnee haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf den Kostümen ist.
Aber das ist nicht ganz richtig. Aber
trotzdem muss ich sagen, ich finde, der Schnee wirkt sehr, sehr echt. Also da gibt es schon Filme, da würde man eher immer sofort sehen, das ist Kunstschnee. Und hier, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, der ist echt.
Also, ja, der ist auch jetzt nicht komplett, das wird jetzt echter Schnee sein auch. Aber in der Stadt zum Beispiel, das ist dann teilweise rasiert.
Hier bei dieser Einstellung hat man sehr gut gesehen, dass die Kamera im Prinzip hinter diesem, irgendwie so durch dieses Tuch irgendwie scheinbar gefilmt hat, weil da so ein leichter Netzfilter drauf war. Und hier sehen wir jetzt das allererste Mal diesen besonderen, was ist das, Revolver?
Das ist eine Mauser C96.
Ja, ist die modifiziert oder ist das ein echtes Modell?
Nee, das ist ein Modell so. Ist zu dem Zeitpunkt, in dem der Film spielt, quasi 2 Jahre
älter. Okay.
Also ist quasi das neueste, relativ neue Waffe auch. Und ist ja auch eine ungewöhnliche Waffe für den Westen. Normalerweise entweder eben das Gewehr, was hier gerade weggeschmissen wird.
So eine Winchester oder irgendwie
oder,
sowas.
Oder eben der klassische Colt, Revolver. So, und wir sehen, Silence heißt unser Held, der kennt keine Gnade und schießt dem Kopfgeldjäger erstmal die Daumen.
Hier sehen wir wieder sehr schön im Gegenlicht dieses Netz, ne? Vor der Kamera.
Und das kennen wir ja auch tatsächlich. Dieses Hände kaputt schießen kennt man bei Corbucci. Das gibt es nämlich auch bei Django.
Okay.
Und das kommt ja später im Film auch nochmal vor, wenn sie Silence die Hände quasi kaputt treten lassen vom Pferd. Hm. Ja, die Dreharbeiten waren übrigens nicht ganz unproblematisch jetzt bei dem Wetter damals, weil die da Probleme hatten mit den Kameras auch. So, und Silence hat sein Werk getan und reitet weg.
Es kann auch sein, dass das gar kein Effekt sein soll mit diesem, ja, gitterähnlichen Struktur. Ich weiß nicht, siehst du die auch in manchen Einstellungen?
Ich weiß, was du meinst. Nee, ich glaube auch nicht, dass das ein Effekt ist. Ich glaube, das ist
wahrscheinlich wollte man, hat man nochmal versucht, also weil Schnee ist ja unglaublich grell, dass man versucht, weil man mit der Blende nicht weitergekommen ist, dass man da einfach irgendwas vorgesetzt hat, um einfach das Licht zu reduzieren.
So, die Problematik, die soziale Problematik dieses Films wird hier ja auch gerade mal erwähnt. Dass offenkundig Leute hier als Banditen leben, weil sie gar keine andere Möglichkeit mehr haben, um zu überleben. Und gleichzeitig aber eben Kopfgeldjäger unterwegs sind. So, und dieser junge Mann will sich stellen. Bisschen, weil zwei wollen sich schon stellen jetzt.
Ah ja.
Drei.
Ja.
Entschuldigung. Ja, und leider hat er ja die Wahrheit. So, das ist jetzt das Stück, was ich meine, was ich ganz großartig finde. Wie gefällt dir denn das Stück so, dieses Motiv?
Ja, ich finde es, eine Marke, ne? Also so ein, hat im Prinzip diesen Wiedererkennungswert. Aber ich, also so ikonisch empfinde ich es selber nicht.
Ja, okay. Ja. Beim deutschen Titel, wir haben ja auch tatsächlich einen deutschen Vorspann, einen deutschen Text, es lässt sich natürlich auch gerne die Frage stellen, wen bezeichnet dieser Titel eigentlich? Ne? Also, wessen Weg pflastern denn eigentlich die Leichen? Bezieht sich das auf Jean-Louis Trintignants Silence oder bezieht sich das auf Klaus Kinskis Loco? Denn beide wären ja möglich. Auch interessant hier. Marisa, Maria und Marisa untereinander. Ist übrigens ein Fehler, hier das, wo Netta McGee hier eingeführt wird. Sie hat nämlich, was heißt ein Fehler? Es ist für den Vorspann ist es kein Fehler, weil sie hat, das ist der erste Film, an dem sie mitgespielt hat, aber zwischen der zweite Film, an dem sie mitgespielt hat, ist
als das hätte ich jetzt auch als Vermutung sozusagen gesagt. Manchmal ist es ja so, dann verzögert sich was. Aber im Prinzip das erste Mal vor der Kamera sozusagen wäre richtig gewesen. Ne?
Ja, ja, genau.
Silvano, jetzt habe ich den Namen nicht.
Da sehen wir auch, wie dick dieser Schnee ist. Das Pferd bis zur Hüfte da im Schnee. Ja. Seine Schuhe sind schon im Schnee, natürlich Musik von Ennio Morricone. Wie könnte es auch anders sein beim Italo-Western?
Ja, also das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das mit den Pferden ist natürlich auch bestimmt nicht einfach. Also erstmal, die Schauspieler müssen ja irgendwie alle
Pferd
kippt. Genau, schon ich meine, das auch hinzukriegen. Hat man da früher das Pferd wirklich so ausgepowert oder
das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie das.
Ja, ich sag mal so ganz vorsichtig, ich meine, früher gab es ja so, auch beim Film da mit Tierschutz, das war ja, oder auch generell so Arbeitssicherheit, ne, das war ja alles nicht so, ne? Deswegen, man weiß es nicht.
Ja, also ich kann es dir nicht sagen, wie es war tatsächlich.
Ja gut, also hier bei diesem Wind, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie mit Ventilatoren gearbeitet hat.
Ja. Ah ja, da ist der Anwalt. Und da haben wir Kinski, der sich hier schon bedeutungsschwanger umdreht. Ja. Ja, und jetzt sieht er, es ist kein Anwalt, es ist ein Kopfgeldjäger.
Ja.
Und das ist ja nun auch nicht das Uninteressante bei Kinskys Figur, bei Loco. Er ist ja auch so eine Figur, die unnötig grausam ist, weil er hat ja keine Not, diese Leute zu erschießen. Er könnte sie auch lebend abliefern. Aber naja, gut, letzten Endes ist es für ihn einfacher. Ne? Das ist auch eine interessante Sache. Müsste man nochmal prüfen, ob das tatsächlich so ist. Aber Corbucci behauptete zumindest, dass es in diesem ganzen Film keine einzige Tötung gibt, die gegen das Gesetz verstößt. Mm-hmm.
Also wir haben wieder diesen Mexican Stand-Up.
Das gibt's glaube ich nicht.
Ach so, nee, Film.
Es gibt halt keine Tötung, obwohl so viele Menschen getötet werden, macht sich niemand strafbar.
Ja, das meine ich. Es geht sozusagen immer nur um Notwehr, ne? Das meinte ich. Das ist ja die,
Anführungsstrichen, Notwehr, beziehungsweise eben Leute, die lebendig schon gesucht werden. Interessanterweise ist jetzt da die Karte, die wir da gesehen haben, da ist ein Fehler. Da steht Utah über dem Staat, der eigentlich Nevada sein müsste. So, und jetzt haben wir es. Interessanterweise wird hier ja entschieden, dass dieses Problem aus der Welt geschafft wird. Hm? Denken sollten sie anderen überlassen.
Genau, da haben wir die Karte wieder.
Ja, das ist aber eben Nevada. Ja, okay. Sieht man ja, dass das, dieser Staat, der so schräg abknickt dann da auf der linken Seite, das ist halt Nevada und nicht Utah. Ja.
Nee, ich meinte, glaube ich, vorhin, wie heißt es korrekt, Mexican Standoff oder?
Das ist ja, wenn sich drei gegenüberstehen.
Genau, aber die benutzen doch im Prinzip denselben Mechanismus, ne, mit dem, dass halt dass man halt sozusagen gesetzesneutral bleibt, ne?
Bei Mexican Standoff haben ja alle drei schon gezogen und bedrohen sich.
Aber das ist richtig, du hast recht, das haben wir hier nicht, ne? Aber das ist eine interessante Beobachtung. Das ist mir nämlich so nicht aufgefallen.
Und das passt natürlich zu diesem grimmigen Weltbild, das Corbucci entwirft. Ja. Ne? Dass eben wir haben ja nicht das Gefühl, dass hier alles mit rechten Dingen und alles legal und moralisch gut zugeht. Aber eben niemand macht sich strafbar in diesem Film, theoretisch.
Das stimmt. Hier mal kurz auch herausstellen, diese wirklich rasanten Kameraeinstellungen und Schnitte auch, ne? Das ist ja wirklich.
Ja, es ist ganz schön.
Dynamisch.
Das wollte ich sagen. So, und wir sehen auch, dass Loco seinen Namen nicht ganz zu Unrecht trägt. Heißt ja verrückt auf Spanisch. So, und jetzt haben wir quasi eine Verhörszene sozusagen, wo Loco den Banditen hinter sich herzieht auf dem Pferd. Und er bringt ihn dazu, seinen Kumpan zu verraten und bezahlt mit dem Leben.
Ja. So, war er denn auch? Doch, er war auch auf dem Steckbrief, oder?
Okay, klar. Er gehört ja auch zu den Gängen. Ja. Ne? Er streicht ihn ja, glaube ich, hier quasi durch auf der Liste. Soll das ja andeuten, glaube ich.
Genau. Ich finde, irgendwie mit diesem Tuch sieht Loco auch so ein bisschen lächerlich aus, oder? Ich meine, natürlich, er will sich gegen die Kälte schützen, aber.
Weiß ich nicht, durch die Taten finde ich, gar keinen Gedanken, dass er irgendwie lächerlich sein könnte.
So meinte ich das auch nicht. Er wird dadurch nicht sympathischer, sage ich mal.
Nee, das auf gar keinen Fall. Aber er ist auch immer eine Bedrohung. Ja. Der kleine Friedhof, den wir hier haben. Nee, das ist nicht Snow Hill, ne? Das ist noch
woanders. Ich sehe nur, Henry Stone steht hier vorne auf dem Grabstein.
Ja. Ja, die Idee übrigens für diese Grundprämisse, tatsächlich stummer Westernheld und nicht nur ein Wortkarger, die kommt übrigens von Marcello Mastroianni. Mhm. Der hat sich nämlich mit Corbucci unterhalten mal und meinte, er würde auch eigentlich gerne mal einen Western drehen, aber er kann kein Englisch. Mhm. Deswegen wäre es ja... Und dann hat Corbucci irgendwann Trintignant getroffen und der sprach nämlich auch kein Englisch. Und und weil Corbucci wohl scheinbar auch so Interesse hatte an körperlichen Behinderungen, zumindest als Thema für seine Filme, hat er ihn dann oder hat er dann diese Figur entwickelt für diesen Film und ausgebaut.
Okay, ja, interessant.
Und ich muss auch sagen, es fällt ja nicht groß auf, dass er stumm ist, ne? Das ist eine Klasse des Drehbuchs, muss man ja mal ganz ehrlich, und der Darstellung natürlich auch.
Ja.
Aber es fällt dir eigentlich nicht auf, wenn du es nicht so herausstellen würdest immer wieder.
Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst, ist richtig. Und was ich kurz auch noch erwähnen will, Silence hat eben auch ein Zigarillo geraucht, ne?
Mhm. So, jetzt sind die Kopfgeldjäger unterhalten sich. Und das ist das ist auch so, ne? Das haben wir ja bei Leone auch immer diese Essensszenen im Western. Das scheint die irgendwie interessant. Aber gut, Italien ist ja nun auch ein sehr essensfreudiges Land.
Ja.
Von daher. Gut, wobei die natürlich etwas ekliger
sind. Ja, ja, also. Jetzt, er fasst sich da überall mit seinen fettigen Fingern an. Ja.
Aber auch das, ne? Bei Leone genießt man das Essen, hier bekommt man eher Ekel vor dem Essen jetzt. Das war auch eine komische Einstellung gerade, wo das halbe
Bild. Ja, so hinter dem Balken, ne?
Aber ich glaube, da musste auch viel einfach gedreht werden, im Kasten nichts falsch gelaufen.
Weiter. Ja, ja.
Ich glaube, da war...
Ja, hier auch, ne? Das wirkte so ein bisschen wie notbedürftig reingeschnitten.
Ja. Generell ist das ein Film, wo relativ wenig noch vorhanden ist an Aufzeichnungen oder so. Deswegen kann man da auch nicht so viel immer rausholen. Mhm. So, und da haben wir schon mal die erste Rache am ersten Kopfgeldjäger.
Auch interessant im Prinzip als Beobachtung. Ich meine, das macht natürlich auch so im Kontrast zum sonst so viel Schnee und weißen Farbe. Wir haben relativ viel Blut auch, ne?
Ja, das haben wir tatsächlich bei einem Bodycount von 43
so Leuten, viel?
Die hier sterben.
Ach, okay, das hätte ich nicht gedacht.
Elf werden von Silence getötet, 8 von Loco, einer von Bruno Corazzaris Figur, einer von Remo De Angelis Figur und 20 Leute sterben da am Ende bei dem Massaker. Ja, und wir sehen hier, das ist ja auch so eine Sache, ne? Der Sheriff war dabei, also muss es ja eine andere Stadt sein. Der Sheriff war dabei und macht aber nichts, denn sie unterhalten sich ja gerade, dass es vom Gesetz gedeckt ist quasi.
Ja, vielleicht könnte man sogar auch auf dieser Ebene den deutschen Titel Leichenpflastern seinen Weg irgendwie deuten. Das im Prinzip ja auch die ganze Gesellschaft und das ganze Rechtssystem eigentlich darauf ausgelegt ist, Leichen zu produzieren.
Oder es zumindest nicht effektiv verhindert, sagen wir es mal so.
Ja.
dadurch, dass eben tot oder lebendig. Mhm.
So, Pauline lernen wir jetzt kennen.
Mhm. Gespielt von Ronetta McGee. Ja, zwischen den beiden ist wohl auch so ein bisschen was gelaufen am Set. Wobei die Art und Weise, wie Kinski das in seiner Autobiografie beschreibt, ja doch andeutet, dass das sehr viel stärker von ihm ausging als von ihr. Okay.
Ja, Loco führt Pauline raus.
Ja, und nutzt sie als Druckmittel für ihren Mann, um ihren Mann zu kriegen.
Muss sagen, was ich vielleicht noch ein bisschen kritisieren würde, aber es kann natürlich auch mit dran liegen, dass wir die DVD-Abtastung, sag ich mal, sehen, dass ich oft nicht so genau weiß, wo die Schärfe liegt.
Das ist ein Problem, was sicherlich mit den Dreharbeiten
zusammenhängt.
Ja. Weil diese Kameras, mal gucken, irgendwo habe ich da was auch zu. Ja, das war auf jeden Fall ein Problem mit diesen, mit den Kameras da zu drehen, weil man muss auch wissen, das war damals dann in Cortina der schneereichste, einer der schneereichsten Winter der letzten Jahre damals.
Also eigentlich ja perfekt, oder? Also für.
Also man war, ja, aber man war halt, hat damit halt nicht so gerechnet.
Und okay, hier meinst du diese die Fenster, haben, ne? Die waren anders besprüht.
Ne? Ja, wahrscheinlich auch. Also hier steht was von Gallonen von Shaving Cream.
Was wolltest du? Ich hatte dich gerade unterbrochen.
Und die hatten auch wohl 1 bis 2 Kameras, so Ariflex-Kameras. Ja. Hatten die überhaupt für den Dreh. Also wenn du quasi mit einer Kamera und vielleicht noch eine Backup-Kamera hast, da ging halt nichts. Ne? Zack, ist im Kasten, okay, weiter. Ja, ja. Ne? Viel mehr kannst du halt nicht machen. Ja, die Hoffnung auf den neuen Sheriff, die sich ja als blinde, da sieht man,
Wenn
man es jetzt weiß, hat man das gesehen, dass das Rasierschaum war.
Na gut, aber das kann man verkraften.
Ist ja auch nicht schlimm.
Aber man muss sagen, es verspielt sich halt hier mit dem echten Schnee dann auch eigentlich ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob er das da wirklich da am Bart haben muss. Das kann man
diskutieren. Er hat ja da gelegen.
Ach so, ja.
Glaube ich. Ja. Er hat ja auf der Lauer gelegen quasi. Ja, da haben wir schon, ne? Nachdem er ja schon. Der Sheriff kriegt ja auch keine einzige ernstzunehmende Szene. Er ist ja schon am Anfang, bei seiner Einführung wird er ja vom Gouverneur da lang gemacht. Jetzt kriegt er nicht mal sein Pferd hier richtig durch. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Szene, wie der mit der Sense da und der schwarzen.
Man sieht ja auch die Spitze als erstes, ne? Hinter dem Berg herkommen.
Das ist, da finde ich schon gut gemacht, solche Sachen. Jetzt haben wir so diese Szene, wir wissen nicht genau, was machen sie jetzt? Bringen sie wirklich den Sheriff um? Was macht er? Weiß er überhaupt, wer diese Leute sind? Ja, und jetzt.
Also sein Pferd hat auch Probleme, ne? Ja, das zum Beispiel, dieser Schnitt, den fand ich ziemlich schlecht. Hast du den gemerkt? Mhm. Also jetzt auf diese Einstellung. Er war vorher ja noch irgendwie so halb auf dem Pferd und dann steht er da so.
Aha. Ja. Ja, und jetzt sehen wir, er kann nicht mal seine Waffen benutzen.
Ja, okay.
Und die sagen es ihm auch noch. Schießen ihm sogar noch die Flinte da aus der Hand. Ne? Ja.
Aber schießen können sie ja auch alle, ne?
Ja, klar. Na, und jetzt hören wir, das Pferd wird uns mindestens eine Woche ernähren. Mhm. Und ihm bleibt keine andere Wahl, als wegzurennen.
Ja. So, die Krähen, also wie die Geier, ne, kreisen sie da oben.
Ja. Und da wird das nächste Grab schon ausgehoben, ja. Nee, zugeschaufelt.
Ja.
So, und wir haben den nächsten. Rache ist ja auch so ein Ding in diesem Film. Ne? Mhm. Also, das ist auch so eine ähnliche Sache, wie wir bei Für ein paar Dollar mehr auch schon hatten. Ne? Also, diejenigen, die eigentlich die Bösen für uns sind, sind diejenigen, die eigentlich mit kühler Berechnung handeln.
Ah, ja, ja.
Während hingegen diejenigen, die mit, ganz hingegen die anderen, die vermeintlichen Guten, aus Rache.
Ja, ja, stimmt.
Aus Rache und Hass.
So, wir haben diese Nebel.
Und der Satz gerade von ja. Pauline, der fasst ja auch die Problematik dieses Tod oder lebendig gesucht, gut zusammen. Ne? Er ist Richter und Henker zugleich. Also dadurch, dass er tot oder lebendig jemand gesucht wird, wird ja quasi das Urteil der Gerichtsverhandlung vorweggenommen. Mhm. So, jetzt haben wir eine etwas langsamere Version des Motivs.
Stimmt, ja.
Zumindest klingt es so. Kann natürlich auch sein, obwohl da sind auch so, weiß nicht, das klingt so ein bisschen wie so Zitatklänge. So, jetzt haben wir hier die Kutsche. Mhm.
Kamera fährt vorweg.
Mhm. Auch interessante Einstellung dadurch. Ja. Ja, und da hat er ja Glück, dass die Kutsche da gerade vorbeikommt. Mhm. Ja, und wir sehen, der ist halb tot schon beide. Mhm. Völlig erschöpft. Und ich weiß nicht, hast du mal Hateful Eight gesehen? Der beginnt ja dann damit auch, ne, dass der neue Sheriff einer Stadt mitten im Schnee von einer Postkutsche mitgenommen
stimmt,
wird.
Stimmt, du hast recht, sehr gut. Ja, ja,
also ist, denke ich mal, bei Tarantino auch kein Zufall. Mhm.
Ja, so der Sheriff
fällt einfach nur noch in diese Kutsche rein.
Liegt auf dem Boden.
Fast schon, als ob er besoffen wäre oder so. Und man sieht auch diesen richtig missbilligenden Blick von Silence da.
Ich fand eben auch eigentlich auch ganz cool, dass als sich der Sheriff vorgestellt hat, ich bin der Sheriff, er seinen Hut vor seinem Sheriff-Stern hatte. Also, ne, das ist ja auch irgendwie, das zeigt ja auch irgendwie so ein bisschen seine Rolle.
Er ist die Witzfigur.
Ja.
Ja. Und er erzählt hier diese Geschichte, fragt sich wahrscheinlich, warum antwortet der andere nicht mal. Was natürlich auch eine sehr schöne Sache ist, vom Drehbuch her, finde ich, dass wir ja erst recht spät erfahren, warum er eigentlich nie was sagt. Dass er stumm ist.
Aber nämlich auch ich muss sagen, bis jetzt habe ich es noch nicht vermisst. Also, ne?
Nee, ist das das meine ich auch als Stärke des Buchs, ne? Das ist
Wells Fargo ist, oder was steht da?
Ja, genau, ja. Also, ne, Postkutschen halt, ne? Das muss aber auch mal dann oft ein sehr, sehr karges Leben gewesen sein, was die da in diesen Außenposten geführt haben. Das ist ja wirklich dann nur so eine Hütte mit vielleicht so einem kleinen mit so einem kleinen Mini-Hof da.
Hier liegen die ganzen
Leichen.
Gut, ist natürlich bei diesem Western, Italo-Western, natürlich ein bisschen praktischer, die Leichen im Schnee zu lagern, als bei brütender Hitze.
Ja, das stimmt wohl. Ja, und wir sehen, er guckt da raus. Ja, und er weiß ja schon, dass es Loco ist. Weiß er es noch nicht. Man ist sich nicht sicher, ne?
Jetzt werden die...
Der Sheriff kriegt mal wieder nichts mit.
Ja, das ist eigentlich
bis gut. Bis gleich.
Er schläft da in seiner Kutsche, gähnt und dann vor dem Fenster...
Und sieht dann, wacht dann mit dieser Leiche auf.
Ja, du hast recht, das ist wirklich...
Ja... Auch schön, ne? Er wird auch wieder mal nicht ernst genommen. Mhm. Ne? Eigentlich sehen sie wie ein Vierhändler aus. Man muss auch sagen, Frank Wolf, der spielt das auch wirklich gut, so diese Witzfigur, die sich selbst aber ernst nimmt. Muss man auch sagen.
Ja, stimmt schon.
Also, dass er da nämlich gar keinen Humor reinlegt, sondern dass er das darauf vertraut, dass das aus dem Drehbuch herauskommt, diese Witzfigur.
Ja, Loco übergibt dem Sheriff jetzt die Unterlagen, ne? Also die Steckbriefe. Aber Sheriff guckt sie sich noch nicht mal an, ne? Oder steckt erst mal ein?
Ja gut, er steigt erst mal ein, würde ich sagen. Ja. Es gibt ja keinen Grund länger als nötig, da bei dem Schnee draußen zu sein.
Ja gut, stimmt. Aber so eine richtige Pause haben sie auch nicht gemacht, ne? Wurden die Pferde gewechselt?
Ich bin mir nicht sicher. Aber wäre das naheliegendste, dass die Pferde einfach wechseln? Ja, und Kinski oder Loco besser gesagt mit Begründungen für Todesstrafe, die leider Gottes bis heute ja verfangen bei vielen. Mhm. Ich finde auch Kinski in der Rolle ganz gut. Also ist jetzt keiner, wo er jetzt, ich meine, der hat auch bessere Filme gemacht, gar keine Frage, und besser gespielt auch in anderen Filmen. Ne? Das ist jetzt keine Fitzcarraldo oder so. Aber ich finde, das ist schon... Das, was das Drehbuch der Rolle gibt, das füllt er schon, finde ich, sehr gut aus, muss man sagen.
Ja. Hier hat man eben auch nochmal sehr schön gesehen, diese schmalen Räder der Postkutsche, dass die da überhaupt da über den Schnee so einigermaßen klarkommen.
Jetzt sehen wir alle schlafen da in der Postkutsche.
Ja, Loco macht vorsichtig.
Loco wacht auf.
Die Augen auf. Guckt raus. Macht das Fenster auf und bittet die Kutsche zum Anhalten.
Das ist auch so, ne? Ich habe hier noch einen aufzuladen. Na gut, dass er gerade da an der Stelle aufgewacht ist.
Ja. So, erstmal natürlich die Flinte.
Ja.
Und trotzdem wirkt das. Und trotzdem wirkt das halt ein bisschen. Geht das alles mit rechten Dingen zu, ne?
Na gut. Wie würdest du reagieren, wenn dir einer plötzlich. Wenn du mit einem in einer Postkutsche sitzen würdest und der würde drei Leichen einfach mal auf. Mitnehmen.
Ja, also, das ist schon richtig.
Ja, und das ist auch ein schöner Satz. Eines Tages wird mal einer kommen, der schneller zieht als sie. Und jetzt mit diesem Wechsel der Achse, was ja suggeriert,
dass Silence ja eigentlich auch so ein schneller Schütze ist.
Ne? Genau. Vor allen Dingen, was uns ja denken lässt, aha, so geht das dann aus. Was ja ins Leere laufen wird. Denn es wird ja eben nicht so ausgehen, wie jetzt suggeriert wird. Und das Interessante ist, das war im Drehbuch sehr wohl das Ende. Also das hatte ein Happy End, das Drehbuch. Und während der Dreharbeiten hat sich aber Corbucci umentschieden. Weil er irgendwann während der Dreharbeiten das Gefühl hat, das Ende ergibt so keinen Sinn für diesen Film. Und Trintignant
hatte er denn,
hat dieselbe Meinung dann gehabt. Oder konnte er überzeugen oder was auch immer. Und dann haben sie sich entschieden, okay, wir drehen jetzt das Ende so.
Ich meine, ich nehme mal an, dass der italienische Titel schon feststand und auch wahrscheinlich so.
Ja, denke Grande Silenzio kann sich ja auch dann auf die Figur, die heißt ja im Original dann Silenzio, oder eben das große Schweigen heißt das ja dann, ne? Die große Stille kann sich ja auch auf andere Sachen beziehen.
Aber wenn wir jetzt das positive Ende hätten, dann würde vielleicht der deutsche Titel anders heißen, ne?
Gut möglich.
Snow Hill sind wir jetzt, ne?
Der große Stumme mit dem schnellen Colt oder so.
Genau, ja. So, Pollekart hat sich gerade vorgestellt beim Sheriff.
Gespielt von Luigi Pistilli, den wir ja auch noch aus den Dollarfilmen kennen.
Hier, tolle Fahrt
gerade. War das eigentlich gerade eine...
War gut,
ja,
ne?
Genau.
Ja.
Ja, ja, die merkt man fast gar
richtig.
Nicht, ne? Nur im Hintergrund.
Ja, aber ich muss sagen,
weil auch Frank Wolf sehr gut mitgeht dann.
Genau. Also das ist halt so, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich Sergio Corbucci mehr gewünscht hat. Aber dann wegen den Umständen, ne, du hast es ja eben auch geschildert, dann doch nicht so viel umsetzen konnte von dem, was er wollte.
Ich meine, überleg mal, das ist 68 und wie viel die da außen gedreht
haben. Ja, natürlich.
Schnee.
Ja, ja,
also,
ja.
Das ist... Das sind ja Bedingungen aus der Hölle gewesen für die. Aber
natürlich.
Dafür, also ich meine, dafür haben die wirklich ein gehartes Brett abgeliefert, muss man
ja auch natürlich
sagen, ganz ehrlich. Bei allen Problemen, die es gibt, technisch und so. Aber,
also jetzt hier zum Beispiel auch, man sieht das bei Pauline, ich weiß nicht, ob das ein Weichzeichner sein soll oder ob die Schärfe extra nicht so knackig ist. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass sich einfach die Sehgewohnheiten sehr geändert haben. Was man ja zum Beispiel dann dem Film zum Beispiel auch wieder zugutehalten muss, dass selbst außen als auch innen natürlich mit Licht gearbeitet wird. Ne? Und die uns ja öfters hören, die wissen, dass ich ein Fan vom Lichtsetzen bin.
Dass überhaupt so viel außen gedreht wurde.
Genau, das auch. Aber selbst eben haben wir das ja gesehen, als die Postkutsche vorfuhr, hatten wir nochmal extra Licht, damit dieser Schein von innen nach außen stärker zu sehen ist. Und auch hier jetzt, sag ich mal, dieses wohnliche Licht, sag ich mal, ne, mit vom Feuer kommen, dass das auch nochmal unterstützt wird, das ist schon schön. Und wir sehen ja auch zum Beispiel jetzt Paulines Schatten hinten, ne?
Und auch den Schatten gerade von der Flasche gesehen.
Genau. So, und jetzt haben wir sozusagen das Geheimnis von Silence.
Genau.
Warum er nicht spricht.
Man muss auch sagen, das sieht jetzt nicht aus, als ob es aus seiner Kindheit kommt. Das sieht ja aus, als ob es so vor 2 Wochen passiert ist.
Ne? Ja, wobei, ich glaube, das ist schon ein bisschen älter.
Ja, aber also es sieht schon relativ frisch aus. Also,
ja.
Es sieht jetzt nicht aus, wie als ob es 30 Jahre
her ist. Du hast recht, ja. Und der hat da, hat er da genommen? Ein Buch oder so?
Ja.
Und schreibt da einfach was rein?
Und ich glaube, den Stift hat er einfach ins Feuer geschmissen, oder? mir gefällt ja auch dieser Mantel mit diesem langen Fell, wo man ja auch immer wieder sich fragt, hat er so eine lange Frisur? Und das nicht gar nicht richtig auseinanderhalten kann. Ne? Und wieder eine Essensszene.
Mhm. Pawlikott versucht, Loco dazu zu überreden, sozusagen ein Gemeinschaftsdienst.
Ein Mord zu begehen.
Ja, genau, also im Prinzip auch ein Gemeinschaftsdienst
aber,
leisten.
Aber er sagt eben selbst, ich töte nur, wenn, wenn ich dafür bezahlt werde, sprich, wenn ich dafür nicht in den Knast komme. Und er lässt sich auch nicht provozieren. Ist natürlich auch eine schöne Ironie, dass so ein Satz wie ich kann mich beherrschen, wenn es sein muss, ausgerechnet jemanden wie Kinski sprechen zu lassen. So, und jetzt erfahren wir, dass Pawlikott offenkundig dieses System der Kopfgelder auch nutzt, um persönliche Befindlichkeiten zu regeln, persönliche Sachen zu. Und das ist eben das andere, was ich meinte. Ne? Wir haben zwei Vertreter der Autorität, den Friedensrichter und den Sheriff. Der Sheriff ist eine Witzfigur. Mhm. Und der Friedensrichter pervertiert das Recht zu seinem eigenen Nutzen.
Ja.
Also diejenigen, die eigentlich für Ordnung sorgen, können das gar nicht, weil sie entweder von den Fähigkeiten her oder von ihrem moralischen, von ihrer Moral her nicht geeignet sind für diese Stelle.
Ja.
Und derjenige, der als einziger Ausweg erscheint, ist eben jemand, der letzten Endes ein Auftragsmörder ist.
So, Silence macht's sich bequem, zieht die
die Pistole.
Pistole aus, hängt den Hut an den Nagel und beobachtet jetzt Pauline von oben, wie sie sich umzieht.
Ja. Und sie legt sich aufs Sofa, scheinbar.
Ich glaube, das ist ihr Bett, ne?
Oder ist das ein Bett? Glaub, ist das doch ein Bett sein? Das
soll ein Bett sein, ja.
Okay.
Und auch sehr schön, wie hier der Schatten ihre Beine noch so verbirgt, ne? Also sie hat ja gerade ihre Socken aus, ihre Strümpfe ausgezogen.
Das ist doch eine Lehne, oder?
Ach so, das kann sein, ja. Aber hast du gesehen, sie hat ihre Strümpfe ausgezogen?
Ja, habe ich
und
gesehen.
Und die Beine wurden nicht nackt, also sie wurden nackig, aber man hat es nicht gesehen, weil die im Schatten lagen. Ne? Und das ist natürlich auch sehr schön.
Schön auch, wie gerade dieser Pistolengriff kurz scharf war. Und man diese Riffel da gesehen hat.
Genau, und wir haben ja da irgendwie das erste Mal grün, ne? Grünes Gras.
Ja. Ja, wir haben ja jetzt diese Rückblende hier. Deswegen, wir sind ja auch nicht in Snow Hill oder in Nevada. Sondern wir sind ja jetzt irgendwo anders scheinbar. Wird übrigens von manchen als Filmfehler bezeichnet, dass der Junge da in der Rückblende blonde Haare hat.
Ach, nö,
weil,
will ich nicht
sagen. Weil Trintignant ja dann dunkel. Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht ganz. Vom Alter her könnte das ja durchaus noch einer sein, der dunkelhaarig wird im Alter.
Ja.
Aber ich will es der Vollständigkeit halber mal.
Ja, okay, ja. Ja. Also wir hören ja auch im Ton.
Das ist
eine Rückblende ist, ne?
Halt. Genau. Ja, wir sehen, Pawlikott ist eigentlich auch derjenige, dass der schon lange dunkle Spiele spielt, ja. Sozusagen.
So, jetzt erfahren wir auch.
Ach, aber doch, auch ein Lehrmeister hat.
Richtig, aber wir haben doch eben drüber gesprochen, dass, also ne, über die Narbe. Und jetzt haben wir doch quasi die Erklärung. Das ist ja quasi doch eine Kindheits.
Ja, sag ich. Ne? Ja. Ja. Also, Aber sie sieht halt nicht aus, als ob sie so lange zurückliegt, wie, wie diese Rückblende suggeriert. Aber gut,
man muss natürlich auch sagen, die wird ja auch nicht vernünftig verarztet worden sein, ne? Deswegen wird
Aber das sind teilweise wirklich, was natürlich die entscheidende Frage aus meiner Sicht ist, haben sie ihn, ist das ein fehlgeschlagener Mordversuch? Mhm. Oder ist das bewusst, dass sie ihn nur, dass er ihm nur quasi die Stimmbänder kaputt geschnitten hat? Ist ja auch, wird ja auch nicht, ist ja beides möglich.
Mhm. Da haben wir jetzt auch den Rasierschaum, ne?
Ja, genau. Was natürlich auch wieder Szene ist, in der er da erniedrigt wird letztendlich, dass er sich da währenddessen rasieren muss auch noch. Mhm.
Ist auch schön, dass Polly kurz erklärt, dass das Gesetz das alles sehr genau nimmt, ne, und er dabei sein muss bei der Auszahlung. Und dabei ist er ja gar nicht so genau, ne?
Ja, das ist, das Gesetz wird halt dann genau genommen, wenn es ihm nutzt. Und ansonsten werden halt alle Lücken gesucht, die es gibt. Und wieder nehmen sie ihn nicht ernst. Das ist die einzige Stelle, in der er sich mal durchsetzt.
Und wo er auch gar nicht auf so einer falschen Fährte ist, ne?
Ja, das ist ja das Schlimme. Ja. Er ist ja nicht, er will ja das Richtige. Mhm.
Aber trotzdem, er hat den Schaum noch am Gesicht und so.
Es gibt keine Szene, in der er nicht erniedrigt wird, diese Figur.
Ja.
Ich finde ja Haiti eine seltsam willkürliche Wahl. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade zu der Zeit spielen soll, wo diese Sklavenaufstände da waren. Mhm. Oder ne, ob das so quasi, oder ob das bewusst von Corbucci damit zu tun hat, dass er das gerade erwähnt, so aus sozialkritischer Sicht. Aber ich weiß es nicht.
So, ja, Pauline will das Haus verkaufen.
Und wir sehen, Polly hat irgendwie so, der ist irgendwie auch so ziemlich alles da in dem Laden, dem Dorf. Ja, ne? Ja. Er ist Friedensrichter, der Bankier, hat offenkundig auch den einzigen Dorfladen. Mhm. Also die Frage ist eher, was macht er eigentlich nicht?
Genau, ja. Ich würde sagen, nichts, was mit Geld zu tun hat. Also damit hat er nichts zu tun.
Ja. Und wir sehen den wahren Grund, warum er, die Unterhaltung hatten wir ja vorhin, hat sie das Geld eigentlich trotzdem
mitgenommen? Ich glaube, sie hat sie hat es mitgenommen, ja. Ja. Da wäre ein Schuss gehört und Burnett hört es und sieht, dass Silence am Trainieren ist.
Üben ist.
Ja. Mit, was ist das? Kartoffeln, ne?
Keine Ahnung, oder Rüben vielleicht? Ne, Kartoffeln doch.
Sheriff will auch zeigen, dass er was drauf hat.
Ja, genau.
Und hat es geschafft, oder?
Ich weiß nicht genau. Er schmeißt sie ja weg, bevor wir es sehen können.
Ja.
Die Frage ist jetzt, was genau er mit der automatischen meint.
Ja.
Also ich meine, ich weiß ja, was, was Halb- und Vollautomatisch ist. Mhm. Also weiß ich ja, aber weil eigentlich der Colt ist ja auch eine halbautomatische in dem Sinne. Mhm. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was das in der Übersetzung ist und ich weiß nicht, wie man das auf Italienisch nennt. Das kann ja, natürlich sein, dass das
Vielleicht wollte der Sheriff auch einfach nur irgendwas sagen, also so ein bisschen unahnt, ja, weißt
oder,
du, so.
Ja, oder es ist natürlich, ja, das kann natürlich auch sein, dass der Sheriff einfach als Depp dasteht, wieder mit so einem Spruch. Ah, jetzt haben wir diese Verlängerung.
Mhm, genau, ja, die haben wir ja auch ganz am Anfang mal gesehen, ne, in diesem, ich glaube, die hat er auch da drin, das ist auch, glaube ich, der Halfter.
Das ist der Halfter, ja. Da ihm gegenüber hält das auf dem Podium nicht für nötig, sich zu erklären.
Mhm. Nee, er macht auch keine Anstalten, ihm irgendwie zu antworten.
Na, jetzt steht er schon wieder. Er ist Sturmsheriff. Ach, das wusste ich nicht, das hätten sie doch sagen müssen.
Ja. Also ein bisschen Komik schadet nie, ne?
Ja, er ist das Comic Relief des Films.
Ja.
Und das ist ja das Tragische eigentlich, ne? Dass er ja eigentlich derjenige ist, der normalerweise im klassischen US-Western einer der zwei Helden wäre, ne? Mhm. Aber er ist es ja eben nicht.
So, da haben wir Loco.
Einfach auch ein schöner Schuss aus dem Spiegel raus, ne?
Ja.
Der Typ, der mit dem zylinderartigen Hut, der sieht auch so ein bisschen aus wie Willy Wonka. Er hat offenkundig seine Kumpels geholt.
Mhm. Ja, Kumpels oder Konkurrenten?
Ja, gut. Kollegen.
Kollegen, ja, genau. Die Kollegen.
Seine Freunde, sagt er jetzt. Mhm.
So, der Sheriff händigt das Geld jetzt aus, ohne dass Polycott zuschaut.
Ja gut, das ist ja nicht mehr nötig. Polycott hat es ja ausgeteilt, der Sheriff hat es beschlagnahmt.
Ja.
Damit ist es ja aus Polycotts Geschäftsbereich heraus. Auch ein sehr harter Schnitt jetzt irgendwie. Mhm. Auch weil du jetzt von der vollen Kneipe, von dem vollen Saloon in dieses leere Haus schneidest.
Mhm. Hat er sich nicht das Geld mitgenommen? Da haben wir doch beide so gesehen, ne?
Ja, vielleicht hat er es doch nicht mitgenommen.
Ja.
Da hat es auf dem Boden liegen lassen.
Ja. Oder hat es ihm irgendwie unterhalb des Bildausschnitts irgendwie zugesteckt?
Wolltest du gerade sagen, unterhalb der Gürtellinie?
Ja, genau.
So.
Silence ist weg.
Ja. Er erzählt immer noch diese Story, die kein Mensch hört ihm zu.
Ja. Also ich habe die Geschichte auch nicht verstanden.
Ja gut, er will denen drohen.
Ja.
Aber sie nehmen ihn halt nicht ernst. Ja. Ne? Und er sitzt schon da.
Ja, mit einem Streichholz im Mund.
Ja.
Silence steht auf.
Oh. Jetzt haben wir ja die Situation, die vorhin schon erwähnt wurde von Loco, dass er sich nicht von ihm provozieren lässt.
Mhm.
Ganz ruhig weiterspielt.
Mhm. Was spielen die eigentlich? Kann man das sehen?
Einfach.
Pokern die, oder?
Hätte ich jetzt einfach mal geraten.
Ja. Das ist auch so ein Clint Eastwood, ne?
Ja, stimmt. Das hat schon was sehr Eastwoodiges.
Mhm.
Oh, das ist jetzt der erste Versuch der Provokation.
Mhm. Stand er denn so nah oder konnte er einfach gut treffen?
Ja, kann wahrscheinlich gut treffen. Auch schön diese starken Closen.
Ja, das stimmt schon, ja. Das ist gut. So, Loco fischt den. Und er fischte gerade den Streichholz raus und jetzt kriegt er den Stummel hinterhergeschmissen.
So, und Loco sagt schon alles, was er wissen muss, oder was wir wissen müssen, ne?
Mhm.
Und nimmt ihm im Prinzip den Wind aus den Segeln. Und da zeigt sich natürlich auch eine Schwäche unserer Hauptfigur, unseres Helden.
Mhm.
Denn sobald er an jemanden kommt, der nicht einfach blind losschießen will,
ja,
hat er nichts in der Hand und kann nichts machen.
Und wie gesagt, diese Szene funktioniert halt auch nur, weil Silence halt einfach nicht sprechen kann.
Mhm.
Ne? Deswegen kommt es auch gut, dass Loco ihm das vorwegnimmt und erzählt. Ne?
Ja. So, und das hast du gesehen, das war ein kleiner Fehler. Beim Schlag fliegt der Hut weg. Und das war jetzt, glaube ich, hat man auch sehr gut gesehen,
ja, dass es
ein Luftschlag war. Beim ersten Schlag fiel der Hut weg,
so,
aber als er landet, hat er den Hut auf dem Kopf.
Ja, okay, ja. Ja. Mhm. Silence steht auf. Und greift zu einem
Holzscheit.
Ja, genau.
Und schlägt ihn K.O. So.
Und jetzt schießt er. Ja,
die anderen.
Ja, genau.
Die anderen nieder.
Richtig, den ganzen Pokertisch hat er quasi umgenietet.
Und schmeißt ihm noch die Waffe zu.
Ja.
Aber,
So, Loco versucht zur Waffe zu greifen und der Sheriff schießt dazwischen.
Ja. Und letzten Endes, damit verhindert er letzten Endes den Sieg der Guten, wenn man ehrlich ist. Denn hätte Loco zur Waffe gegriffen, hätte Silence ihn erschossen und der Film wäre vorbei und die Guten hätten gewonnen. Mhm. Wenn man das jetzt mal ganz böse auf den Punkt bringen möchte. Mhm. Auch interessant, die Spinnenweben an der Stelle. Deutet ja auch so ein bisschen an, dass hier schon lange keiner mehr im Knast saß und dass jeder gleich erschossen wird scheinbar.
Ja, genau, richtig. Also so ein eingestaubtes Rechtssystem auch, ne? Ach, wie schön hier gerade Loco da auch diesen einen Spinnenweben so
ekelt.
Genau, ja. So, wegwischt. So, Eugenia bringt den Mantel und das Geld rein.
Ja. Und jetzt flirten die beiden noch ein bisschen. Ja.
Ja, er ist auch nicht wirklich schmeichelhaft, ja. So wie
Loco sie beschreibt.
Nee, wie Burnett auch sozusagen auf diese Flirterei reagiert, ne?
Mhm. Ja, ist bisschen was sein. Ja, ja, und seine Art zu flirten ist jetzt auch nicht gerade besonders charmant. Nee. Nicht charmant, aber sehr ungelenk, sagen wir es mal so.
Mhm.
Jetzt schafft das nicht mal, ihm einen reinzuhauen.
Ja.
Ja.
Polycott versucht ihn jetzt rauszuholen, also Loco.
Ja, genau. Und versucht vor allem und kommt als Abordnung aller Bürger von Snow Hill.
Mhm. Der Sheriff hat eben ja auch darauf bestanden, dass er für Recht und Ordnung sorgt und nicht die Kopfgeldjäger. Ja, was ja nicht unbedingt jetzt, stimmt. Ne?
Ja, was aber so sein sollte, ja.
Genau,
und,
ja.
Und im Gegenzug wird ihm ja genau damit gedroht, dass Recht und Ordnung endgültig niedergehen, wenn er oder wenn die Freunde und Bekannten von Loco noch nachkommen.
Mhm. So, Silence hat was abgekriegt.
Ja. Ich frage mich ja, an welchem Punkt Corbucci zu der Ansicht kam, dass es das Ende ändern muss.
Mhm.
Wenn ich auch nicht ohne interessant.
Mhm.
Ne, wo war dieser Kipppunkt für ihn, zu sagen, nee, das kann nicht in ein gutes Ende eingehen. Weil ich muss auch sagen, dieser Film. Also nicht, dass ich jetzt was gegen Happy Ends habe oder unbedingt ein böses Ende haben möchte bei einem Film, aber
in diesem Fall hätte es irgendwie nicht so richtig gepasst.
Es wäre nicht zufriedenstellend.
So ist es, ja. Mm.
Ja. Es wäre unverdient. Das, ein Happy End muss verdient sein, aber hier wäre ein Happy End einfach unverdient, weil es eine einfache Lösung für Probleme suggeriert, die nicht einfach zu lösen sind.
Ja. Ja, vor allem, ist ja auch keiner wirklich bemüht, eine Lösung herbeizuführen, sondern ist es eher so dieses, jeder denkt an sich und an seinen Vorteil und irgendwie.
Ja, die einzige Lösung ist, Leute zu erschießen.
Genau, richtig. Ja, du, aber ich finde deine Analyse da, das ist genau treffend. Also das ist ein guter Punkt. Vielleicht ist das auch genau das, was dann Corbucci durch den Kopf gegangen ist.
Ja, ich denke auch. Gibt übrigens ein Remake von dieser von dem Film als japanische Samurai-Serie namens Shintaro Katsu.
Ach, aus welchem Jahr ist das ungefähr?
73 wohl.
Ah ja, okay. Hm.
Was ja auch nicht ganz uninteressant ist, wenn wir die Entstehungsgeschichte von Für eine Handvoll Dollar haben, yeah, wo ja, da wurde ja ein japanischer Samurai-Film in den Italo-Western. Yeah. Also offenkundig gibt es da immer mal wieder Bezüge zwischen diesen beiden Genres.
Interessant, ja.
Ja, jetzt haben wir diese Liebesszene zwischen den beiden.
Genau.
Mit Pauline dieser
Silence erst verarztet und
ja, mit dieser Weichzeichnermusik.
Ja, ja, genau, ja, ja.
Jetzt lässt er ihr Haar fallen.
Ja.
Ja. Ich finde, die Szene nimmt ein bisschen Dynamik raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also aus dem Film so.
Ja, das kann sein. Also ich meine, das ist ja auch jetzt schon etwas über die Hälfte auch rüber. Und ja, da wollen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Markus.
Etwas über die Hälfte ist gut, sind schon zwei Drittel.
Ja, richtig, zwei Drittel. Aber haben wir was zum Thema Preise und Auszeichnungen?
Nein.
Okay, das war kurz und knackig. Ja.
Ja. Kann ich nicht ändern.
Nee, ja.
Aber es kann halt nicht jeder Film irgendwas gewinnen.
Nee, das ist muss auch gar nicht. Ne? Und ich meine, wenn Filme Preise gewonnen haben, dann haben die Preise gewonnen. Und das heißt nicht, dass die, ne, dass die Filme automatisch besser sind als andere. Mhm. Ich meine, das haben wir zum Beispiel bei den Oscars immer wieder auch so thematisiert, wenn wir so bestimmte starke Jahre hatten, mhm, bei starken Konkurrenten, ne?
Ja.
Das ist dann einfach Pech, ne? Wenn du
wenn du Andersrums hast, dann hast du manchmal Filme, die bester Film wurden und man fragt sich ja, was war denn sonst in dem Jahr nominiert, wenn der schon bester Film wird?
Ja. Oder
so. So. Und ja, wenn man es jetzt weiß, sieht man auch irgendwie, dass diese Räder auch, dass das Schaum ist, der da runterhängt,
ja,
und nicht.
Ja, ja.
Aber ist ja auch nicht schlimm.
Nein.
Aber es fällt da, aber jetzt, wenn man es weiß, sieht man es schon doch.
Ja, irgendwie. Aber ich finde, wenn man jetzt nicht drauf achtet, dann
kommt die das Illusion, gut.
Ne?
Ja, die Illusion funktioniert. Die Illusion funktioniert ja schon. Mhm. Schön auch, wie Loco da die Augen schon fast verdreht hat vorhin. Mhm. Auch ein schöner Dialog.
Ja, ja. Wann wird hier wieder Recht und Ordnung herrschen? Wenn Pollicott,
du am Galgen hängst.
Wenn Pollicott hier genau am Galgen hängt. Ja. So, Pollicott hat gerade gesagt, hoffentlich krepiert Silence.
Ja, und wir sehen ja auch schön diesen Schnitt, den er da hat.
Ja.
Durch die Koteletten durch.
Ja. Weil die Pferde sind auch ganz, ganz unten am Bildrand.
Mhm.
Super knapp.
Mhm. Und wir haben wieder das schöne Motiv.
Genau.
Ein paar der Totalen meint, ich glaube, Mike Siegel ist es, dass ein paar der Totalen wohl in vielleicht auch in den Pyrenäen gedreht wurden.
Mhm. So, Loco schlägt vor, auf der anderen Seite des Flusses zu reiten, aber jetzt kommen schon die
Banditen.
Die Ausgestoßenen, ne? So, auch für Sheriff Burnett ist das natürlich er ist jetzt ja nicht so der große Kommunikator, aber er hat gesagt, komm, ich rede mit ihnen.
Ja gut, was soll er machen? Hm. So, jetzt sieht er, jetzt hat er ihm das Leben gerettet und verliert dadurch natürlich auch ein Stück weit den Respekt vor ihnen, von den Banditen endgültig. Mhm.
So,
Snow Hill. Das Schlimme ist ja, eigentlich macht er ja alles richtig. Aha. Er holt sich, setzt die Kopfgeldjäger schachmatt, er entschärft diese Situation, bis diese Begnadigung kommt. Er verhindert auch, dass die verhungern da oben. Mhm. Gleichzeitig verhindert er, dass die nochmal Verbrechen begehen müssen, indem er eben diese Sammelaktion machen lässt für die. Mhm. Aber er scheitert trotzdem. Mhm. Und das ist auch Teil dieses grimmigen Weltbildes, das Corbucci hier, denke ich, zeigt, dass derjenige, der alles richtig macht, am Ende doch scheitert. An denjenigen, die sich rücksichtslos allen Lücken bedienen, die Gesetz und Ordnung zu bieten haben.
Ja. So, sie sind weitergeritten und wir sind wieder bei Pauline und jawohl, dem ihr liegt Silence.
Ja. Jetzt erfahren wir auch so ein bisschen, warum die eigentlich da diese Banditen überhaupt da sind und warum die nicht einfach einen Job nachgehen. Und das ist natürlich auch sehr zynisch, wenn man sieht, wie die eigentlich geframed werden, ne, als die bösen Banditen, die einfach die ehrbaren Bürger überfallen, anstatt einer Arbeit nachzugehen. Aber es gibt ja gar keine Arbeit, der sie nachgehen könnten. Also sie müssten ja ins Ungewisse wegziehen, um eine Arbeit zu kriegen, wenn überhaupt.
Hm? Ja. So, jetzt wird das Lebensmittel gesammelt. Ach, ich dachte, es steht schon bereit. So hat er es zumindest gesagt, ne?
Ja gut, bis die da sind, dauert es ja auch erstmal einen Moment.
Ja. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen so wie so am Anfang, ne? Da hatten wir auch so ein Bild mit nur weiß und das ist jetzt aber, das müsste der Fluss sein, ne?
Ja, kann sein, ja. Ja, macht Sinn.
Und das war ja jetzt gerade auch, also vorhin war das ja Locus schon Intention eigentlich. Er will ja mit dem Sheriff aufs Wasser.
Ja. Und wenn sie mich nicht gefesselt hätten, würde ich Beifall klatschen, wäre auch ein schöner Satz.
So, Loco muss und bittet den Sheriff darum, mir die Handschellen mal abzumachen. Und es ist ja schon das zweite Mal, dass Loco genau exakt an der richtigen Stelle ist, ne? Mhm. Wie, gut, hat er auch die Stelle erkannt mit dem, wo die Leiche verbuddelt war?
Ja.
Und jetzt hat er natürlich auch genau da den Sheriff hingeführt, wo er sein Gewehr versteckt hat. Mhm. Und er geht natürlich auch aufs Eis, ne?
Ja. Ist halt nicht das Schlauste von ihm.
Nee. So, und da ist das Gewehr. Und das ist aber jetzt nicht eingefroren, ne? Aber er hat es ja auch so eingewickelt.
Weil es eingewickelt ist. So, und das ist auch sehr schön, ne? Welches Gesetz gewinnt denn eigentlich? Das Gesetz des Menschen oder das Gesetz der Natur sozusagen?
Mhm.
Und auch hier, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, wenn das jetzt vor Gericht käme, würde man ihn wahrscheinlich auch verurteilen, aber man kann es ihm ja nicht nachweisen in der Situation.
So ist es, ja. Also da wird ja jetzt kein, der Tatort wird ja jetzt nicht untersucht und man findet dann die Patronen oder wie auch immer oder Spuren im Eis oder keine Ahnung was.
Sondern er wird halt sagen, der Sheriff wollte testen, ob das Wasser gefroren genug ist und ist halt eingebrochen. Schlimme Sache.
Genau. Arbeitsunfall, ne?
Ja. Oder noch schlimmer, er hängt es einfach den Banditen an.
Stimmt, ja. Sir Loco reitet zu der Hütte, ne?
Mhm. Jetzt haben wir eine ganz andere Musik, sehr spannend. Nicht so, die andere Musik ist ja, hat ja schon fast was so Traumhaftes gewesen, sowas mit. Ja, leicht melancholisches, sowas Schwelgendes. Und jetzt haben wir eine ganz spannungsaufbauende Musik mit so leichten Dissonanzen.
Ja. Ja, wir verarbeiten ja auch gerade quasi das, was passiert ist. Also sozusagen der letzte Vertreter des Gesetzes ist ja quasi jetzt gerade verschwunden.
Ja gut, theoretisch ist ja Polycat auch ein Vertreter des Gesetzes, aber eben kein ehrwürdiger.
Mhm.
Das ist natürlich auch eine tolle Einstellung da.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich weit, ne? Und das ist wirklich erreichbar.
Man hat schon das Gefühl fast, dass das gar nicht richtig funktionieren kann von den Perspektiven her, dass das irgendwie ein Effekt ist oder so.
Ja, ich hatte den Eindruck, dass vorne links im Vordergrund, dass dieser Schneeberg absichtlich gemacht wurde.
Ja, ich meinte jetzt eher mit dem Reiter, dass das
ein Effekt ist quasi. Mhm, ja.
Weil das von den Dimensionen her gar nicht passen würde oder so. Tja.
Ja gut, im Eiswasser schwimmen, das ist...
Ja gut, das ist natürlich auch nur Teil des Zynismus. Aber auch interessant, wie offen er darüber redet, dass er den Sheriff umgebracht hat.
Mhm.
Finde ich interessant, das Auge von dem einen.
Mhm. Gut, die anderen sind natürlich erstmal nicht so begeistert davon, dass Loco den Sheriff umgebracht hat.
Ja, nicht ganz zu Recht. So. Aber Loco hat seine Mittel und Wege, ihn zu überzeugen.
Mhm. Jetzt haben wir sogar, ist das E-Gitarre?
Kann sein, ja.
Also das ist jetzt schon fast rockig, ne? Also so anmutend.
Zumindest wie der Anfang von einem Rocksong oder so.
Ja, genau, ja. Jetzt hier das Gegenlicht auch.
Mhm.
Der Schnee staubt. Ja. Wir haben Lens Flair.
Mhm.
Ja, wir sehen die Silhouetten. Ja, das ist wirklich ein gutes Bild. Ja, wie sie hier über den Hügel reiten.
Im Prinzip so das klassische Western-Bild eigentlich, nur halt nicht in der Wüste und mit Sonnenuntergang, sondern im kalten Schnee.
Ja.
Und ohne Sonnenuntergang, mit ja, kurz Nachmittagssonne oder was das ist.
So, es sind 6 weiter, ne?
Ja. Ich glaube, ja. Ja.
Ja.
Loco ist übrigens so ein bisschen, oder basiert so ein bisschen auf einer Figur namens Gorka der Vampir, den Boris Karloff in Die drei Gesichter der Furcht 1963 gespielt hat.
Ah ja.
Finde ich auch nicht uninteressant, das ist.
Ja. So, einer der Typen geht jetzt da diese Leiter hoch und Pauline macht gerade ein Sandwich, ne? Oder was soll das sein? Und wird überrascht.
So, und die anderen Silence ist letzten Endes, kann sich jetzt schon nicht mehr wehren.
Ja. Genau, wird da festgehalten. Aber es ist ja Polycott, ne? Und zeigt jetzt seinen kaputten Daumen.
Ja. Dann sehen wir die nächste Rückblende.
Stimmt, ja.
Und wir sehen, wie es dazu kam, dass Polycard offenkundig kein Kopfgeldjäger mehr ist.
Ja. Ja, da steht er, hebt die Hände hoch und zeigt ihm seine
Narbe. Das meine ich, guck mal, da sind ja sogar noch Schorf
an
der Narbe. Also das kann ja nun wirklich nicht sein vom Alter her.
Ja. So.
Was ich mich bei bei Polycut immer frage, ob da so ein paar gewisse antisemitische Stereotype eigentlich mitschwingen.
Ah.
Weil, ne, also vom Aussehen her hat er ja schon sowas und dass er Banker ist und sich da über die Frau hermachen will und Recht und Gesetz aushebelt quasi. Das ist natürlich auch sehr schön, diese Szene, ne, wie er nicht schreien, wie wir,
genau,
wir hören wir diesen Schrei eigentlich.
Genau,
wir hören ihn ja eigentlich nicht. Aber nochmal zurück zu Polycut. Ich weiß nicht, ob die bewusst da mitschwingen oder unbewusst oder was ich davon halten soll. Er wird ja jetzt nie bewusst als Jude bezeichnet oder so.
Ja. Ja, das stimmt. Also da kann man schon mit einer gewissen Sensibilität dran gehen. Ja, aber kann ich jetzt auch nicht.
Ja, nee, sagen, aber es ist halt, aber hat da schon so ein paar antisemitische Vibes bei dieser Figur.
Ja, das stimmt. So, ja, das mit den Verbrennungen war natürlich jetzt eben auch nicht so schön.
Ja, wobei ich fand, das war für das, was alles in der Szene passiert, relativ unspektakulär. Dafür, dass es so dicht ist, fand ich sehr unspektakulär.
Ach so, ja.
Gestehen, ja, ne? Der eine mit dem Verbrannten, ne? Der Held kriegt die Hand verbrannt. Wir haben ja im Prinzip, das wäre ja eine Vergewaltigung geworden, wenn es zum Ende gekommen wäre. Der eine von den Hauptbösewichtern wird erschossen. Wir haben die Hintergrundgeschichte von ihm. Dem anderen wird das Gesicht verbrannt, was jetzt aber auch nicht so toll aussieht, finde ich.
Mhm.
Übrigens, einer von diesen Shots, wo Loco mit der Gang da geritten ist, soll wohl ein Double für Kinski sein. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht erkannt.
Er konnte oder kann Kinski reiten?
Ja, er ist ja mehrfach klar zu sehen gewesen auf dem Pferd da mit dem Sheriff und so.
Ja,
ja gut, hat er sogar die Hände verbunden gehabt.
Man muss ja sagen, für so manche Shots, also für so totalen, wenn man da aufs Licht wartet, wie auch immer, dann kann man das auch mal mit anderen Leuten machen.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich gar kein Problem. Aber das ist ja auch immer nochmal logistisch auch nochmal ein Aufwand, ne?
Dann, ja, klar.
Das kann ja auch zum Beispiel eine B-Unit super machen.
Produzent des Films ist übrigens Robert Dorfman, wie du schon am Namen erkennst, kein Italiener.
Ah, ja.
Sondern einer der wichtigsten französischen Nachkriegsfilmproduzenten.
Mhm.
Und der wollte einen französischen Italo-Western drehen.
Ah, auch interessant, ja.
Und so Trintignant war auch ein Freund von ihm.
Ja.
Und so kam der Kontakt zu Corbucci, die sich da auch schon kannten.
Ja.
Tja.
Und sie kann gut schießen, ne?
Ja, nicht wirklich, ne?
Ja, wieso? Das könnte ja eine Drohung gewesen sein, oder?
Meinst du?
Oder wollte sie?
Nee, also, ja, in der Situation kannst du nicht mehr drohen, da musst du ihn erschießen.
Ja.
Er hat, sagt ja noch so süffisant, ihr habt alle gesehen.
Mhm. Und
knallt sie ab. Also, das ist ja das zentrale Motiv dieser Story.
Mhm.
Das ist natürlich auch sehr schön, diese Spannung, die sich ja aus so einer Szene immer ergibt, ne, mit von wegen, man darf kein Geräusch machen. Und wir haben eine Figur, die kann gar kein Geräusch aus Versehen machen.
Mhm. Mhm. So, wir sehen jetzt in der Ferne die hungrigen, wie haben sie die immer genannt?
Die Banditen, oder?
Die Banditen oder halt die
Ausgestoßenen.
Ausgestoßenen, genau. Die Richtung.
Übrigens, es gibt auch Lager. Die Anekdote von Corbucci, dass Klaus Kinski und Frank Wolf, als sie sich das erste Mal getroffen haben, dass Kinski ihm den Handschlag verweigert hat und erstmal antisemitisch beleidigt hat. Und als
aber Corbucci, Kinski Wolf? Nee.
Doch, ja. Kinski zu Frank, also Kinski zum Sheriff quasi. Und da hat Corbucci ihn danach angesprochen und Kinski meinte dann, ja, also der muss mich ja in diesem Film hassen. Und deswegen hat er das absichtlich gemacht, dass er ihn schon.
Okay.
Ist natürlich eine sehr interessante Art des Method Actings. So, und hier frage ich mich ja bald, ob die da Vaseline auf die Scheibe geschmiert haben.
Ja.
Um zu verhindern, dass die einfriert oder was.
Mhm.
Ich meine, wundern würde es mich nicht bei den Bedingungen.
Mhm.
Ja, der Film ist übrigens von Corbucci jetzt nicht während der Dreharbeiten, sondern später erst in Interviews, deswegen gibt es da nirgendwo eine Tafel, gewidmet worden, nämlich Martin Luther King, Che Guevara, Robert Kennedy und allen anderen, deren Tod dazu dient, die Gewalt zu verurteilen.
Ah.
Was natürlich auch sehr schön in dieses Motiv des Films passt, ne?
Ja, aber dann kann er die Widmung ja auch erst gemacht haben, nachdem er sich für das andere Ende entschieden hat, ne?
Ja, also, weil dann macht er das richtig Sinn. Ja, das hat er ja sowieso erst nach dem Film gemacht. Also das ist ja in späteren Interviews. Also, und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann ist ein Guevara gestorben? Und Martin Luther King ist der? Doch, der ist da schon tot gewesen, aber bin mir jetzt gar nicht sicher, ob alle von denen zu dem Zeitpunkt des Drehs überhaupt schon tot gewesen wären.
Mhm.
Aber ist ja auch egal. Passt auf jeden Fall. So, jetzt haben wir im Prinzip die gegenteilige Situation, ne? Jetzt ist es Kinski, der den Stummeln, der ja. Silence quasi provoziert und will, dass er herkommt. So, und eine Tante von mir findet ja dieses Ende ganz furchtbar. Wie kann der nur so blöd sein und daherkommen und sich erschießen lassen?
Also, wir haben ja, du hast ja vorhin schon mal von The Hateful Eight gesprochen.
Ja.
Und ich muss auch sagen, dass jetzt gleich in dem Finale doch, also ich da ganz viel Tarantino auch drin sehe, ne?
Ja. Beziehungsweise
also dieser plötzlichen Entladung.
Beziehungsweise jetzt im Nachhinein siehst du ganz viel Corbucci in Tarantino.
So rum, genau, ja, natürlich, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das Corbucci, das Tarantino, den Film und andere Corbucci-Filme, Django sei hier an der Stelle auch mal nur ernannt, gesehen haben muss, ist ja gar keine Frage. Und der Film sollte in den USA von Fox rausgebracht werden und Daryl F. Zanuck hat natürlich das alte Drehbuch noch gehabt und hat dann irgendwann diesen Film bekommen mit dem neuen Ende und der war natürlich völlig entgeistert, war stinksauer, hat verlangt, dass da ein anderes Ende gedreht wird und das ist auch gedreht worden, dieses alternative Ende.
Ach, gibt's das noch irgendwo zu sehen?
Das gibt's auf, ich weiß gar nicht, gibt's es auf der DVD, aber ich habe auch die Blu-ray, da gibt's das auf jeden Fall drauf zu sehen. Aber das Ende, das mussten die ja der Film war ja abgedreht schon,
ja.
Als der das gesehen hat. Die mussten also nach dem Ende des Drehs nochmal alle zusammenkommen, Sets neu aufbauen und all so ein Kram, mussten alle nochmal zusammenkommen. Natürlich hatte keiner Bock darauf, die haben alle gedacht, boah, wie geil haben wir dieses Ende gemacht. Und deswegen haben die ganz bewusst Schaumaterial gedreht, haben das Prinzip als Comedy gedreht. Am Ende kommt sogar noch Frank Wolf rein und lacht noch gemeinsam mit Trintignant. Also wieso dieses Klischee, so dieses Standbild-Comedy-Ende, so wirklich wie so dieses Klischee, echt.
Ja.
So beim Lachen, Standbild-Abblende. So, ganz bewusst haben die das gedreht, nochmal richtig mit dem Mittelfinger in Richtung USA, Richtung LA, zu sagen, so, viel Spaß, könnt ihr ja mal versuchen, ob ihr das reinschneidet oder nicht. Gab übrigens lange Zeit das Gerücht, dass das japanische Ende wäre, was aber eben halt nicht stimmt. Und das wiederum, als Zanuck dann das bekommen hat, dann ist er natürlich richtig fuchsteufelswild geworden. Und hat dann einfach den Film weder in den USA noch in Großbritannien rausgebracht. Der ist halt da nicht im Kino gelaufen. Deswegen.
Ja.
Und in Deutschland wiederum war das anders. Der ist hier so erfolgreich gewesen, dass er 1981 sogar nochmal wieder aufgeführt wurde, mit relativ viel Werbeaufwand. Und dass der in Programmkinos so dann noch so bis 83, 84 gelaufen ist nochmal.
Was? Echt?
Ja.
Ja, okay. Also da muss ich sagen, das wundert mich dann schon. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit diesem Film nicht so richtig warm werde. Vielleicht irgendwie, dass ich irgendwas nicht sehe. Also ich meine, ich finde die Geschichte drumherum natürlich interessant. Und auch thematisch finde ich das gut. Aber wir lassen jetzt erstmal noch das Ende kommen, bis wir sozusagen...
Möchte auch was zum Ende sagen, gerade auch die Worte meiner Tante, besagter Tante im Hinterkopf.
Ja. Hier übrigens gerade das Licht wieder ganz schön.
Ja,
ne? Also
ja, das stimmt. Die, auch schön der Schnee, der da fällt.
So ist es, ja. Und auch im Hintergrund sieht man ja, wie da Giebel und so weiter angestrahlt sind. Ne? Also wie gesagt, das sowas mag ich.
Also ich glaube ja, er will hier gar nicht mehr gewinnen. Er weiß, er kann gar nicht mehr gewinnen. Es gibt nichts mehr für ihn zu gewinnen.
Kann er überhaupt irgendeiner noch wie gewinnen, ne?
Ja gut, die Kopfgeldjäger, ne? Wenn die alle niederballern, kriegen sie ordentlich Kohle, ne? Aber für ihn ist nichts mehr möglich, ne? Und
ja, aber ich glaub, hätte er nicht, hat er nicht, hat er, aber hat er nicht Pauline im Prinzip gewonnen? Die hat ihm doch eben das Angebot gemacht. Komm, lass uns von hier verschwinden.
Ja, aber er, lass mich ausreden. Er kann hier nicht gewinnen. Und sein Leben ist zerfressen von Rache gewesen. Das war seine einzige Aufgabe, die er gesehen hat. Rache am Polycut. Und ich glaube, er hat sein Leben, das war das ganze Lebenswerk für ihn. Er ist stumm, er kann nichts machen. Sein ganzes Leben war Hass auf diese Kopfgeldjäger und weg mit den Kopfgeldjägern. Nur von Leid, nur von dieser leidvollen Erinnerung an den Tod seines Vaters geprägt. Ich glaube, er will hier sterben. Ich glaube, er will gar nicht mehr. Er will, dass es hier zu Ende geht. Und es interessiert ihn nicht mehr.
Ja.
Er würde zwar gern noch jemanden mitnehmen, Loco oder so, glaube ich schon, aber siehst du, er akzeptiert es. Siehst du, wie er da guckt, wie er da hochgeschaut, wie er dann nach unten schaut. Er versucht ja gar nicht mehr wegzulaufen. Selbst nachdem sie ihm die andere Hand angeschossen haben. Es interessiert ihn alles gar nicht mehr.
Ja,
er will jetzt sterben. Dann, ja. Er hat abgeschlossen. Das ist auch so ein Ding, wo die Schärfe nicht ganz da war. Ne? Und das ist ja auch eine völlige Umkehrung des klassischen Duellmotivs, denn eigentlich ist das ja Quatsch. Er kann doch nicht mehr ziehen mit diesen kaputten Händen. Und schon gar nicht kann er schneller ziehen. Er kann ja nur verlieren noch dieses Duell. Also es geht gar nicht anders. Deswegen glaube ich, dass das aktiv ist von ihm, dass er sein eigenes Ende da herbeiführen will. Ja. Weiß nicht, was sagst du zu meiner Theorie da?
Nee, finde ich gut. Also, dass, sag ich mal, in dieser Gesellschaft Leid
das war jetzt und, auch, so, ist auch schon fast so ein Leone-Shot da.
Leid und Wut sozusagen der einzige Motor sind. Vor allem auch, wie Loco ganz langsam zieht, ne?
Weil er ja, das ist auch schön hier, diese
Slow-Mo. Und vor allem auch, wie man in den Kopf schießt, ne?
Ja.
Also wir haben es nicht eintreten sehen, aber wir sehen jetzt, wie das Blut oben aus den Haaren rauskommt. Und er nach vorne mehrfach ja quasi kippt, ne?
Ja. So, und da sehen wir, es ist auch, es auch kann nur in, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer, immer mehr Unschuldige müssen hier sterben. Und das ist
so, der hinter der Bar geht erstmal weg, weil er natürlich aus der Schusslinie raus will.
So, und wir haben dieses Massaker jetzt.
Genau. Ja, eben auch, glaube ich, ein Filmfehler, weil in der einen Totalen war Klaus Kinski nicht zu sehen, obwohl er ja da im Türrahmen
liegt. Oh, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, kann wohl sein.
Ja. Ja, und das ist natürlich jetzt, das ist einfach ein Massaker, ne? Also, guck, da hat man ihn wieder nicht gesehen. Ja, und einfach alle erschossen.
Ja.
So, genau. Das,
und das Ende, das einen ja beim ersten Mal wirklich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wo man ja beim ersten Schauen wirklich sprachlos zurückt, sitzt und sich denkt, das haben die doch jetzt nicht wirklich so gemacht.
Ja, ja.
Gut, ist halt der Vorteil, dass es eine Euro-Produktion war, denn wie wir ja gerade gehört haben aus der Anekdote mit Zenek, wäre es wahrscheinlich in den US-Versionen nicht so gelungen, nicht so funktioniert.
So, das ist eigentlich, es wird auch hell wieder, ne? Also es scheint alles sozusagen sich über die Nacht gezogen zu haben.
Und er nimmt ihm sogar noch seine Pistole da ab.
Ja. Aber ich glaube, den Halfter hat er nicht mitgenommen.
Nee, hat er nicht. Jetzt ist es, glaube ich, noch mal ein Ticken heller als gerade eben. Ne?
Ja, ja.
auch schön hier der Blick in den Spiegelung von der Scheibe, ja, und da hinter dann jetzt die ganzen Toten.
Die auch noch gefesselt da hängen.
Ja.
Eine Scheibe ist auch kaputt.
Ja gut, da hat ja der eine auch rausgeschossen von.
Ja.
So, jetzt haben wir diese diese Erklärung da am Ende.
Ja.
Dass es jetzt aber wirklich mal Schluss sein muss mit diesen Kopfgeldjägern früher.
Ja. Ja. Genau, das war noch die Hinweistafel. Also, kann man sagen, beruht auf wahren Begebenheiten, oder?
Boah, da müsste ich jetzt nachgucken, tatsächlich kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen. Ich kann ja mal nachgucken, gerade schnell.
Ja.
Du kannst ja schon mal sagen, ob dich unsere Unterhaltung während des Films mit dem Film doch etwas mehr, wie soll ich sagen, näher rangebracht hat.
Ja. Also ich fange mal so an, also wir haben jetzt den Film ja geguckt, der Abspann läuft hier auf blauem Hintergrund, weiße Schrift und Les Films Corona Paris wird hier gerade auch noch eingeblendet und ja, die DVD ist da auch schon zum Ende. Also ich muss sagen, Was ich super finde, ist, dass es ein Italo-Western ist, der mal im Schnee spielt. Ne? Das finde ich ziemlich gut.
Ja, überhaupt bei einem Western. Ne?
Ja, genau, richtig. Überhaupt, das finde ich ziemlich gut. Ich finde es beeindruckend, unter welchen Bedingungen die scheinbar auch gedreht haben müssen. Ne? Das hat man ja stellenweise auch gesehen. Ich finde es auch cool, dass man, sage ich mal, einen stillen oder einen stummen Helden hat.
Ja, dieses Klischee des wortkargen Westernhelden halt bis aufs Ende.
Genau, mehr geht eigentlich nicht, ne?
Bis aufs Ende schon fast in die Parodie überzogen.
Genau.
Ich sehe ja gerade schöne im Wikipedia-Artikel. Ich finde da auch nichts zu Snow Hill und Realität, aber. Ja.
Gut, aber wir haben das Prinzip ja verstanden. Also, das muss ich sagen, das finde ich auch ziemlich gut. Natürlich die Frage nach dem. Recht und Ordnung und Gesetz. Und ich finde es auch gut, dass es eben kein Happy End hat. Das muss ich auch sagen, das finde ich auch richtig. Allerdings muss ich so im Gesamten sagen, packt mich der Film einfach nicht. Ja. Also ich finde fast die Geschichte drumherum und natürlich auch die Frage nach Recht und Gerechtigkeit und Ordnung, das finde ich nach wie vor spannend. Auch gerade, dass, sag ich mal, immer dieser Mechanismus von Notwehr, ja, zuerst gezogen und dann darf man schießen. Das finde ich interessant, aber irgendwie auch, sag ich mal, was die handwerklichen Probleme angeht im Film, also ja, das ja packt mich alles einfach leider nicht.
Also ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel ja wegen Frage, ob das Snow Hill echt ist, ich finde da nichts zu, aber ich habe hier noch so 2-3 schöne Kritiken von Ulrich Greiner in der Zeit damals. Ja, irgendwann mal ein bitterer Film, der einen frösteln lässt. Finde ich sehr schön. Oder von Christian Kessler in Willkommen in der Hölle. Corbucci lässt die Menschlichkeit zu einer Eiswüste gefrieren, in der niemand überleben kann. Der Mensch wird reduziert auf seinen toten Nutzwert. Nicht die Gesetzeshüter sind die Guten, sondern die wehrlosen Gejagten, die vom Recht verlassen worden sind. Und auch schön der evangelische Filmbeobachter. Italo-Western mit kaum zu überbietenden Brutalitäten ohne Interesse für die soziale Seite des Problems, trotz schauspielerischer Leistungen der Hauptdarsteller, abstoßend bis ekelerregend abzulehnen.
Na, ja gut, also das würde ich jetzt nicht sagen.
Ich würde sagen,
ja ganz offen, ne, was die Darstellung angeht, bin ich ja immer relativ offen, aber
der Film ist, was sein Weltbild angeht, was seine Art angeht, wie er auf Recht, Gesetz, Moral und alles schaut, ist er so karg wie diese Landschaft, die wir sehen.
Ja, das ist natürlich.
Er ist zynisch, er ist vor allem aber auch verbittert, glaube ich. Ich glaube, Corbucci, in dem Film spürt man einfach so eine Verbitterung an der Welt und an den Menschen und darüber, wieso die bösen oder wieso schlechte Menschen in der Lage sind, Gesetze zu nutzen, um schlechte Dinge zu tun, obwohl die uns doch helfen sollen und wieso Gesetze manchmal oder Lücken darin manchmal guten Menschen böse Dinge widerfahren lassen und schlechten Menschen gute Dinge. Und das spielt dieser Film in einer Konsequenz bis zum Ende aus, die traurig macht, die einen selber dran verzweifeln lässt, die aber eben auch, glaube ich, wichtig ist, dass man einfach mal das bis zum Ende auch mal durchspürt, um selber diese Ohnmacht und gleichzeitig Wut zu erleben, die Kompucci da auch in dieser Situation fühlt.
Ja.
Sehr das war gut. Das Wort zum Sonntag.
Klasse, ja, danke dir, Markus. Das war Leichenpflastern, seinen Weg von Sergio Corbucci aus dem Jahr 1968 und wir haben die DVD geschaut. Markus, ich danke dir ganz herzlich. Ich würde, bevor wir uns komplett verabschieden, noch mal ganz, ganz kurz einen Hinweis geben auf unsere Steady-Seite, denn als Unterstützer könnt ihr zum Beispiel unsere Spezialfolgen hören. Der Link mit allen Infos dazu in der Podcast-Beschreibung und natürlich auch auf iwentofilms.de. Vielen Dank euch.
Danke auch von mir und bis dahin.
Tschüss. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwentofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.